so wie er auf dem Platz wirkt, wie er eine Mannschaft trägt jetzt schon mit 21, der wird Weltfußballer in 3-4 Jahren. Das ist doch logisch. Life.
So werden wir ihn auf ewig in Erinnerung behalten. Guten Morgen, liebe Fußballfans. Ein trauriger Start in diese Sendung. Gerd Müller ist tot. Sie haben es alle mitbekommen. Er schlief in der Nacht zu Sonntag nach einer jahrelangen Demenzerkrankung ein. Ein Mann, der dem deutschen Fußball und diesem Land wahnsinnig viel gegeben hat. Guten Morgen, Marcel Reif.
Morgen.
Ja, lassen Sie uns ein bisschen erinnern an den Fußballer, an den Menschen, Gerd Müller. Bei aller Trauer, wie ist er für Sie der Mann geworden, der ist, und was wird von ihm ewig in Erinnerung bleiben?
Das ist ein feiner Mensch gewesen. Und ich habe ihn, wie gesagt, mehrfach getroffen. Mal andersrum, mein 21-jähriger Sohn, der ihn nie hat spielen sehen, schreibt mir gestern eine SMS, traurig, Papa. So. Dann muss einer viel richtig gemacht haben und gewesen sein, wie Gerd Müller war.
Wenn wir einmal an den Fußballer denken, diese Formulierung kleines, dickes Müller, die Cic Tschaikowski damals so geprägt hat, sind das diese Bewegungen auf engem Raum, die man ihm im ersten Moment nicht zugetraut hat, wenn man ihn gesehen hat? Nach wenigen Jahren wussten die Verteidiger natürlich, was da auf sie zukommt. Wie würden Sie den Stürmer Gerd Müller nochmal charakterisieren, gerade für die jüngeren Menschen, die ihn nie gesehen haben?
Können Sie sich an irgendein Tor erinnern, wo Sie sagen würden, hey, das ist aber ein schönes Tor? Ich beim besten Willen. Das kann man nicht machen. Als Stürmer, die größte Nervensäge, die größte Pein für Abwehrspieler, die es gab. Weil sie hatten ihn doch. Er war ja weder besonders schnell, noch besonders groß. Also über Haaland reden wir ja nachher noch. Da können wir ja vieles zusammentun. Gerd Müller hatte nichts, was für Profifußball, ehrlich gesagt, irgendwas taugt. Und dann hatte der Bewegung und fand Lücken, aber nicht, weil er sie gesucht hat, sondern weil sie ihm so viel Instinkt in einem so kompakten Menschen, gibt's nicht nochmal. Das ist nicht verteidigbar. Also bei Haaland ist es die Wucht, aber bei ihm war es, ich weiß nicht was. Immer wenn du gesehen hast, so jetzt ist doch die Szene vorbei. Das Tor, das die WM entschieden hat.
Ja, gegen Holland,
74. Das ist doch läppisch. Sowas schießt du auf dem Schulhof und man geht dann gleich zur nächsten Tagesordnung über und sagt, ja, damit wirst du Weltmeister. Und von der Sorte hat er Tore geschossen und jeder Abwehrspieler gegen ihn wusste nicht, wie man so etwas verhindert. Wenn die Abwehrspieler müssen die Videos angucken und nochmal und dann musst du ihn von links und dann musst
da hätte
du
man gucken können, musst was man will, man hätte keine Fuß Chance
zustellen.
Gehabt. Ja.
Welchen Fuß wolltest du denn bei ihm oder was, welches Körperteil zustellen?
Gibt es das eine Spiel, an das Sie sich bei ihm besonders erinnern? 74 wird immer schnell genannt, weil er das Siegtor im WM-Finale erzielt hat, aber es war gar nicht so sein auffälligstes Spiel.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Gibt es für Sie das Gerd Müller-Spiel oder ist das auch eine Aussagekraft, dass er diese 365 Bundesliga-Tore, er hat ja ständig getroffen. Es gab ja eigentlich kein Spiel ohne
Müller-Tore. Nein, ich habe die Distanz so nicht. Mir wird er als Mensch fehlen. Ich habe ihn viel zu lange nicht mehr gesehen und ich weiß, andere, die ihn immer wieder jetzt getroffen haben, ich bin auf der einen Seite auch erleichtert. Diese Vorstellung, dass er in seinem Zimmer vor sich hin dämmert und das ist schwer erträglich.
Sie haben vorhin seine Art angesprochen, seine Höflichkeit, der Respekt, mit dem er anderen Menschen begegnet hat. Bodenständigkeit ist, glaube ich, auch so eine Formulierung, die einem immer im Zusammenhang mit Gerd Müller einfällt. Wird das gerade heute noch mal mehr gewertschätzt in Zeiten, wo natürlich Goldsteak etc. auch immer mal wieder thematisiert werden? Also was würde Gerd Müller heute verdienen? Der würde ja liegen bei 100, 120 Millionen im Jahr wahrscheinlich.
Und was würde er kosten? Wir reden ja heute über, was kostet ein Mensch? Das muss man sich mal geben. Das war zu Gerd Müllers Zeiten noch nicht der Fall. Ja, solche Naturgewalten, den Stürmer, den hätten sich alle gerne geholt.
Franz Beckenbauer hat tolle Worte gefunden, finde ich. Er sagte, wir waren wie Brüder.
Franz Beckenbauer hat viel erzählt im Laufe des Lebens. Und er sagte auch, was das ist, mein Geschwätz von gestern. Aber das, was er zu Gerd Müller gesagt hat, als er als Präsident abtrat und Hoeneß und Rummenigge übernahmen das Ganze so, und dann hat er gesagt, ihr werdet euch nicht neinreden. Erstens, Franz, nicht neinreden, gut, aber ihr werdet euch nicht neinreden, macht's, was ihr wollt. Aber eins müsst ihr mir versprechen, ihr kümmert euch um den Gerd. Erstens, und er hat gesagt, ohne den Gerd, Freunde, wären wir alle nicht hier. Der große Beckenbauer, die große strahlende Ikone. Ohne den Gerd wären wir alle nicht hier. Und die Bayern haben sich um ihn gekümmert. Und das ist auch etwas, was man bei allem Bayern-Bashing, und die werden uns wieder nerven, weil sie wieder vorne, und man muss nicht Bayern-Fan sein. Nur wie dieser Club mit einem seiner Großen umgegangen ist bis zur letzten Minute, das dürfen sich alle anderen sehr gerne abschauen.
Auch eine ganz, ganz große Stärke von Uli Hoeneß, ja, seinem ehemaligen Mannschaftskameraden. Wir kommen am Ende der Sendung nochmal auf Gerd Müller zu sprechen. Dann gibt es nochmal Bilder von seinem letzten großen öffentlichen Auftritt. 2013 war das beim Sportbild Award. Da hatte Franz Beckenbauer die Laudatio gehalten und das werden wir am Ende der Sendung Ihnen nochmal zeigen. Jetzt reden wir, Herr Reif, Sie haben es gerade schon angesprochen, über den anderen, der gerade für Furore sorgt als Stürmer in der Bundesliga. Wir haben, glaube ich, fast in jeder zweiten Sendung, seit es Reifes Live gibt, über Erling Haaland reden müssen, schrägstrich reden dürfen. Weil es immer wahnsinnig erfreulich war. Und wir gucken uns einfach diese aktuelle Statistik seiner Tore aktuell an, was er jetzt bei Borussia Dortmund auf die Beine gestellt hat. Man denkt immer im ersten Moment, da ist das Computersystem irgendwie defekt, ja. Also 61 Spiele, 62 Tore mit 21 Jahren. Herr Reif, können wir noch was Neues finden? Können wir noch was Neues bei ihm entdecken, wenn Sie jetzt ihn gegen Frankfurt gesehen haben beim 5:2 an allen 5 Toren beteiligt? Entwickelt der sich schon weiter oder ist er von Anfang an auf so einer Stufe gewesen, dass deswegen offenbar die Verteidiger kein Mittel finden, um diesen Mann zu stoppen? Ist ja kein Geheimtipp mehr, dass der gefährlich ist da vorne.
Marco Rose hat doch gesagt, was jubelt ihr den hoch? Sein Kopfballspiel. Guckt, hat er ein Kopfballtor erzielt? Nein. Der selber sagt ja auch selber, mit der Größe müsste der, also ihr könnt jetzt, lass uns eine halbe Stunde darüber reden, wie schlecht der im Kopfball ist. Dann haben wir mal was Neues. Nein, es gab doch die Szene, ich glaube, Hasebe war es. Das ist ein ganz ruhiger und bedacht schon mit großer Erfahrung fußballspielender Mensch, Hasebe, der Japaner von der Eintracht. Irgendwann lief der bei einem der Tore, weiß nicht welches, lief Haaland weg und er lief hinterher und wollte ihn faulen. Das war, wenn er den trifft, kriegt er rot. Irgendwann hatten die genug. Also wenn ein Hasebe sagt schon, so, der lief hinterher und wollte ihn faulen, er war aber schon weg.
Es hat manchmal auch so ein bisschen was Obelix-artiges, finde ich, wenn die Römer sich irgendwie alle an ihn dranhängen und dann plötzlich,
die fliegen dann, wie in diesem, ja, so fluffigen Ding in der Gegend rum. Ilsanker ist ein Hirte der allerersten Kategorie. Wie dieses Tor fällt, wo der Ilsanker, das glaube ich, war das letzte, wo der am Ball ist erst und dann wird's dunkel, weil da kommt dieser Blonde und nimmt ihm den Ball weg und dann sagt er so, jetzt laufen wir mal ein bisschen schneller und alles ist aus. Und das Irre ist ja, dass der mit 21, entweder ist der so unbekümmert, dass der sich überhaupt keinen Kopf macht. Wenn der dann losläuft und läuft auf den Torhüter zu, kannst du dir was zu trinken holen, weil du weißt, zum Anstoß sind wir wieder da. Du weißt, der wird dieses Tor machen. Also der läuft auf diesen Torwart zu und da ist nicht irgendwie, wie oft habe ich erzählt, der hat viel zu viele Gedanken, jetzt hat er Zeit zum Nachdenken. Ich weiß nicht, was er macht. Er läuft auf ihn zu, sieht, das Tor ist größer als der Torhüter, da schiebe ich ihn halt rein und dann war's das.
Ist ja genug Platz für den Ball, ne?
Wahnsinn.
Ja, und auch wie er ja privat auftritt mit seiner Kleidung, die ja durchaus zu Geschmacksdiskussionen Anlass geben könnte. Ach, aber man merkt, der Typ 21, macht halt einfach, was er will.
Mit 21.
Wie Sie mit 21 gekleidet waren, Herr Reif. Wollten Sie das jetzt noch anbringen?
Zum Glück gibt es dazu davon keine Belege. Nein, jeder darf mit 21 so ein Zeug machen. Das ist alles gut. So wie er sich benimmt, so wie er diese Diskussion und seinen Raiola und die Fotos, die wir hier mit Genuss, die leicht verschwommen.
Der Piranha zur Erinnerung. Raiola, oh, der Piranha.
Ja, und in Barcelona gelandet und so. Super. Raiola macht seinen Job. Und er, wie er damit umgegangen ist, da war nicht ein einziges Mal irgendetwas, wo er etwas befeuert hätte, sondern das war, ich habe Vertrag hier.
Gut, er befeuert das jedes Wochenende, weil er die 100 Tore schießt, aber das wollen wir nicht verübeln. Das wollen wir nicht verübeln. Wir gucken noch auf eine Statistik, Herr Reif, um so versuchen, Haaland auch ein bisschen einzuordnen. Wie weit waren eigentlich die anderen in diesem Alter? Und wenn wir da von den anderen sprechen, dann meinen wir wirklich die ganz Großen, nämlich Lewandowski, der aktuelle Weltfußballer, und Messi und Ronaldo, über die wir ja auch nicht viel sagen müssen. In diesem Alter, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Zahlen ganz unten lenken, ist Haaland mit einer durchschnittlichen Torquote von 0,72 besser als Lewandowski 0,53, besser als Messi 0,38 und besser als Ronaldo 0,21. Also der, wie ich finde, fairste Vergleich, wie weit ist man in einem bestimmten Alter, gewinnt Haaland mal ebenso ganz locker gegen die vermutlich drei Besten der Welt. Mbappé könnte man noch dazu zählen. Glauben Sie, Herr Reif, dass wir über Haaland in 10 Jahren, wenn wir hier Folge 968 von Reif ist live stattfinden lassen, dass wir dann über Haaland so sprechen, wie wir aktuell und in den letzten Jahren über Messi und Ronaldo geredet haben? Also ist bei dem klar, dass der das nächste Jahrzehnt dominieren, beherrschen, dass er die großen Titel gewinnen wird, dass die Frage ist, Real, Barcelona oder Man City, dass wir ihn für die Bundesliga schnell aus dem Auge verlieren werden, weil er einfach in einer anderen Liga unterwegs ist. Ist dieser Weg auch für Sie vorgezeichnet?
Sagen Sie mir ein Argument, das dagegen spricht. Mir auch nicht. Er hat alles und er hat die Professionalität. Also du könntest ja sagen, mit 21, ja, pass auf, aber jetzt wird's spannend. Jetzt das ganze Gerede drum, ich habe es gerade gesagt, dein Berater und das alles drumherum, jetzt verliert er den Kopf und verliert den Fokus und dann ist er sauer, weil er doch eigentlich hätte er ja bei Barcelona oder Real nichts. Der geht auf den Platz, wie der die eigenen Leute pusht. Das ist ja nicht nur die Tore, die er macht, sondern wie der mit 21 und keiner traut sich zu sagen, hey, du Jungspund, jetzt mal schön ruhig hier, sondern so, wie der sich freut über ein Tor von Reus, wie der auf den Reus gesprungen ist. Er dachte, Reus nicht schon wieder, jetzt die Verletzung.
Und damals der Tribünenjubel in der Rückrunde, als er verletzt war und selber oben saß, das war also schon ehrliche Freude.
Ja. Deswegen, das ist alles, wir müssen ja keine Küchenpsychologie machen und irgendwas reingeheimnissen, aber so wie er auf dem Platz wirkt, wie er eine Mannschaft trägt jetzt schon mit 21, der wird Weltfußballer in 3-4 Jahren, das ist doch logisch. Geben Sie mir ein Argument und dann denke ich nochmal drüber nach.
Wenn wir uns das Alter anschauen, dann ist natürlich Mbappé derjenige, der da aktuell so in seiner Klasse spielt, ist schon ein Jahr älter, schon 22.
Holla.
Und das wird so vermutlich das Ding, was wir erlebt haben mit Messi, Ronaldo über viele Jahre, wenn es halbwegs normal läuft.
So.
Ein Norweger, muss man ja auch nochmal sagen, ein Norweger.
Ein Norweger.
Nicht gerade eine Nation, die ständig Weltklasse-Fußballer produziert.
Aber ist nicht verboten. Ja, so wie ich in meiner aktiven Zeit als Kommentator Ronaldo und Messi erleben durfte, habe ich immer meinen Söhnen gesagt, die sich immer eine Messi-Apostel, einer Ronaldo, und da haben sich gegenseitig Hass-SMS geschickt, wenn der eine wieder ein Tor mehr erzielt hatte. Werden wir Mbappé, denke ich, wenn der bei Verstand bleibt, denn der ist jetzt auch an dieser Kreuzung jetzt, doch Paris oder nicht Paris, oder will ich unter Unternehmer und Messi spielen oder ist es doch Real? So, der hier geht auf den Platz, haut die Dinger rein und tschüss. Also ich denke, Haaland und Mbappé werden uns genauso Freude machen und den Jüngeren, wie das Ronaldo und Messi gemacht haben. Wirklich, macht Spaß, dazu zu gucken. Dafür, weiß ich nicht, laufe ich diesem Quatsch seit 70 Jahren hinterher.
die Ablösung der Generation dann, also die wir aktuell und in den nächsten ein, zwei Jahren sicherlich erleben. Ja, liebe Fußballfans, es gibt schlechtere Zeitpunkte für ein Duell zwischen Borussia Dortmund und den FC Bayern um einen Titel. Morgen ist es soweit, Supercup in Dortmund. Die Dortmunder kommen mit der Empfehlung der Haaland-Show und des 5:2 gegen Frankfurt, während die Bayern das ein oder andere Problem weiter mit sich rumschleppen. Und um hier die Diskussion zu eröffnen, zeigen wir Ihnen direkt nochmal eine Übersicht über die bisherigen Nagelsmann-Spiele, seit er dort übernommen hat. Und da müssen wir einfach festhalten, das ist jetzt ohne Übertreibung nicht das, was er sich vorgestellt hat, denn man wird es schnell feststellen, was da fehlt, ist ein Sieg. Gegen Köln verloren, gegen Ajax unentschieden, gegen Gladbach in der Vorbereitung verloren, gegen Neapel verloren und dann jetzt dieses 1:1 am Freitag in der Bundesliga.
Entlassen. Sofort.
Darauf wollen wir doch gar nicht hinaus. Es ist aber durchaus ja ein Start, den, ist jetzt auch ein bisschen platt zu sagen, den Nagelsmann sich anders vorgestellt hat. Aber welche Bedeutung kriegt jetzt dieses Spiel morgen gegen Dortmund schon für ihn? Denn es kann ja in beide Richtungen umschlagen. Du kannst sagen, ist das erste Finale, holst den ersten Titel, schwamm drüber, was gegen Neapel war. Aber wenn die Dortmunder da weitermachen, hat schon eine größere Bedeutung, als wenn das bisher alles ergebnismäßig glatt gelaufen wäre, oder?
Ja, das ist doch klar, weil in Bayern die Uhren doch ein bisschen anders ticken. Und wenn da kein Sieg auf dem Tableau steht, das ist doch, beginnt doch leicht tektonisches zumindest Knirschen, so. Es ist Supercup, du musst schon super draufschreiben. Also, das ist der Titel, möglicherweise, ohne den man auch noch leben kann. Dennoch, das ist doch klar, wenn Bayern das Spiel morgen verliert, das geht ins Atmosphärische und in die Gemengelage und in den Gemütszustand aller über. Machen wir mal ein bisschen langsam. Ich zitiere den Frankfurter Trainer Glasner. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. So. Das 5:2 muss man auch ein bisschen relativieren. Das war kein Gegner, sondern die Eintracht war ein Opfer an dem Tag. Dennoch musst du es so spielen, dass dieses Spiel sich anzugucken hat reinstes Vergnügen bereitet. Ich liebe Spiele, wo zwei Gegner auf Augenhöhe sich begegnen. Aber den Dortmunder zuzugucken, das war nicht die Top-Besetzung nach ihren Vorstellungen. Die haben schon noch die eine oder andere Vorstellung, so im Abwehrbereich, wie man das anders noch stellen könnte, anderes Personal. So wie sie da aufgetreten sind, von A bis Z, mit dem neuen Torhüter, der Kobel, das war richtig gut in vielen Situationen. Der hatte nicht viel zu tun, aber das, was er zu tun hatte, wie der Spiel eröffnet, richtig gut. Und der Rest, die sind gelaufen wie die Karnickel, kreuz und quer, aber mit Plan und mit einem Tempo und einer Spiellust, einer Spielfreude.
Warum ist Bayern München noch nicht so weit? Auch ein neuer Trainer bei Dortmund, auch viele Internationale.
Weil das Personal völlig anders ist. Weil wo das Spiel losgeht und wo du es eigentlich erstmal aufs Fundament stellen musst, nämlich in der Abwehr, so viele Fehler passieren noch. Und in der Besetzung da hinten, das muss sich sehr bald stabilisieren. Denn nach vorne war das schon ganz, ganz okay. Und dann sind es die Bayern. Also bevor wir jetzt hier die große Bayern-Krise aus...
Nein, darum geht's überhaupt nicht. Es ist eine Bestandsaufnahme, die in Anbetracht
Stand
natürlich
jetzt
von...
Stand jetzt sind sie lang nicht da Spielen. Und Nagelsmann da, wo er hin möchte, hat einen klaren Plan, hat eine klare Idee. Das ist ja nicht, dass da Panik und dass er da rumwirbelt, sondern das, was er hat, stellt er und das hatte Lücken.
Wir würden uns in dem Fall doch einfach gerne mal anhören, was Julian Nagelsmann selbst gesagt hat nach dem Unentschieden in Gladbach.
Ich glaube, an Spielen mangelt es uns jetzt in dem Jahr auf jeden Fall nicht, unabhängig jetzt mal von den zwei zusätzlichen englischen Wochen. Training ist grundsätzlich rar gesät. Wenn Mannschaften international spielen, hast du insgesamt sehr wenig Trainingseinheiten. Plus, wenn du viele Nationalspiele hast, sind auch Länderspielabstellungen wenig dazu da. Vielleicht Dinge, die du aufarbeiten möchtest, aufzuarbeiten. Also hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich würde schon auch gerne trainieren, weil ich schon ein Trainer bin, der Training für sehr wichtig ansieht. Aber es ist, wie es ist. Und habe ich auch vor ein, zwei Wochen schon mal gesagt, werden uns auch über die Spiele entwickeln müssen, weil wir einfach nicht so viel Trainingszeit haben.
Ja, Julian Nagelsmann beklagt die Situation, die beim FC Bayern Alltag ist. Es gibt mehr Spiele als Training, gerade für einen neuen Trainer. Lothar Matthäus hat gesagt, Dortmund ist in der Breite besser aufgestellt als die Bayern. Unterschreiben Sie das?
Stand jetzt ja. Denn das, was da dieses 5-2 gespielt hat, wie gesagt, ist, da fallen mir noch drei, vier andere Namen ein. Und dann hast du einen Kader von 15, 16, 17, nicht 23 gleiche, das gibt's nirgends. Aber 15, 16, 17. Und bei den Bayern hast du das Gefühl, ist im Moment, ja, auch Pech, Verletzungen, X und Y, ist alles auf Naht genäht. Und wenn das nicht 1:1 tickt, wie die 1A-Besetzung, dann lässt du Dinge zu. Es war nicht nur dieses Ergebnis, sondern auch die Dinge, die sie an Chancen zugelassen haben für Gladbach. Das war schon bedenklich.
Nagelsmann hat auf die deutsche Flügelzange zunächst mal gesetzt, hat Sané und Gnabry anfangen lassen. Mir persönlich hat Coman nach seiner Einwechslung da deutlich besser gefallen, viel aggressiver ins 1:1 gegangen, gute Situation über die Außenseite gehabt. Glauben Sie, dass Coman jetzt einen von den beiden verdrängen wird? Wird Sané auf der Bank landen in dieser Saison, die ja so wahnsinnig wichtig für ihn ist, um endlich den Durchbruch zu schaffen?
Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie Sané. Sané hat gut angefangen. Sané war präsenter, hatte ich das Gefühl. Dem hat die Nagelsmann gut getan. Das wird interessant. Und nochmal, wir haben jetzt gerade die Bayern beklagen, dass sie alles auf Naht nähen müssen. Also wenn du drei von der Sorte hast und musst einen
dann solange man Coman einwechseln kann, geht's noch in der Offensive,
also
oder?
Das Elend ist aber überschaubar. So, Coman, auch einer, bevor wir den jetzt nach seiner Einwechslung hochjubeln. Die Saison verletzungsanfällig, immer wieder ist was. Sie waren sich nicht mehr so sicher mit Coman, ob das auf Dauer Sinn ergibt. Aber sie haben da zumindest Alternativen vorne. Nur nochmal hinten wird's spannender, aber da vorne auch mit Lewandowski noch. Das ist mit dem die Bayern sollte man nicht ganz abschreiben.
Nicht ganz. Aber wir erinnern uns auch noch zurück. Vor zwei Jahren haben die Bayern den Supercup verloren gegen Dortmund 0:2. Das war dann der Start, ehrlich gesagt, in eine sehr unruhige Phase, an dem Ende dann auch die Trennung von Niko Kovac stand. Den Bezug will ich gar nicht herstellen. Ich möchte nur einmal daran erinnern, dass, was Sie auch gerade sagten, so eine Niederlage im Supercup-Finale am Anfang der Saison kann einfach so für eine Grundunzufriedenheit und für eine Anspannung sorgen, die man sonst locker vermeiden könnte.
Ja. Und Nagelsmann sagt ja, so viel Trainingseinheiten habe ich nicht, wir müssen es im Spiel entwickeln, aber dazu brauchst du auch ein bisschen Ruhe. So, jetzt kommen die Zuschauer wieder, das ist sehr schön, aber Zuschauer haben das Recht zu murren auch. Und in München, wenn da nicht 3:0 auf der Tafel steht, hörst du es vernehmlich murren. Das heißt, ja, das Spiel ist morgen unter den Gegebenheiten jetzt wichtiger, als es möglicherweise gewesen wäre, wenn man durchgesegelt wäre durch die Testspiele und hätte in Gladbach 2:0 gewonnen. Dann kann man sagen, Supercup, ja, super. Aber jetzt in der Tat, das ist wichtig, das Spiel, weil es nochmal, das wissen wir doch seit Jahrhunderten, weil es in München ein bisschen anders grummelt als in Bielefeld, wenn du das erste Spiel nicht gleich gewinnst.
Ja, und die Bayern haben derzeit das Problem, sie kriegen nichts verkauft. Das ist eben die Bedingung dafür. Da gibt es den Aufsichtsratsbeschluss, dass nur neue Verpflichtungen getätigt werden dürfen, wenn vorher auch jemand verschwindet aus der Abteilung, Tolisso etc. Und langsam läuft ihnen da die Zeit weg. Es ist jetzt der 16. August, man hat noch knapp 2 Wochen. Wir erwarten alle eine relativ turbulente letzte Woche. Man weiß ja auch noch nicht genau, ob vielleicht Herr Kane auch nochmal den Verein wechselt und nochmal zack, bumm, ein bisschen Kohle im Umlauf ist. Also es kann schon noch ein bisschen was passieren. Sabitzer, wissen wir, steht bei Bayern auf der Wunschliste. Auch mit dem Spieler ist da bereits Kontakt aufgenommen worden. Aber es macht keinen Sinn, derzeit auf Leipzig zuzugehen, weil der Scheck ist halt noch nicht da, den man dann überreichen will. So ist die Realität im August 2021 bei dem grundsätzlich finanziell ja sehr gut aufgestellten FC Bayern.
So ist es. Und dieses Thema wird uns die nächsten 2-3 Jahre, denke ich, beschäftigen. Weil du kannst es ja, warum machen es denn die Bayern nicht wie Manchester City oder Paris, glaube ich, ist der Club, oder?
Ehrlich gesagt, zum Glück nicht.
Ja, zum Glück nicht. So. Und dann sagen wir, das würde uns aber gar nicht gefallen, aber wir stehen hier und sagen, ja, das ist aber schon ein bisschen, das läuft schon nicht so glatt und man müsste noch was verkaufen und dann müsste man da was und dann müsste man einen holen und da fehlt ihnen noch einer und noch einer. Das wird das Thema der nächsten Jahre. Kann man auch normal bleiben in diesen Zeiten, wenn man oben mitspielen will? Und das Thema Champions League wird uns ja ab nächstes Frühjahr, jetzt lassen wir mal alles weg, aber dann wird es uns massiv beschäftigen und sind die Bayern und Clubs, die handeln wollen und müssen, weil auch wir das gut finden, wie die Bayern, sind die noch konkurrenzfähig gegen die, die sagen, gehen wir in den Keller, drucken wir noch ein bisschen was und dann kaufen wir uns halt wen auch immer, Grealish, Kane, ist doch wurscht.
Wir sprechen nachher noch über den internationalen Fußball. Das, liebe Fans, war jetzt die erste Hälfte. Ja, reden wir über Fußball, machen wir jetzt den Thesencheck und gucken mal, was die geschätzten Kolleginnen und Kollegen so über das Wochenende kommentiert haben, um uns da die eine oder andere Vorlage zu holen. Fangen wir an mit dem HSV, wir können sie nicht ersparen. Matthias Müller hat kommentiert in der Bild am Sonntag mit Clara Kante, so kennen wir ihn. Der HSV wird wieder nicht aufsteigen. Das ist eine Ansammlung mehr oder weniger passabler Einzelspieler, die unter Druck sofort zerbröseln. So seine Analyse, Herr Reif, nach der Niederlage gegen St. Pauli im Derby, nach einem Start mit 4 Punkten aus 3 Spielen und der großen Angst in der stolzen Hansestadt, dass es auch im 4. Anlauf nichts werden wird. Wie ist Ihr HSV-Feeling aktuell?
Aktuell? Die Angst kann man den Leuten nehmen. So akzeptieren, wie es ist. Und dann muss man auch davor keine Angst haben. Nachts wird's dunkel und der HSV steigt nicht auf. Auf die Art kannst du nicht aufsteigen. Druck jetzt, in dem Zeitpunkt der Saison, ist schon Druck, unter dem sie zerbröseln. Dann kann's nichts werden.
Wie ist da Ihre Draufsicht auf den HSV? Man macht sich's da ja immer ein bisschen einfach, sagt, so eine schöne Stadt, so groß, die zweitgrößte in Deutschland, viel Geld. Sie stutzen gerade, Sie haben eine andere
Einschätzung. Und ein tolles Publikum.
Tolles Publikum, alles. Großes Stadion. Das war eigentlich das erste richtig schöne Stadion, das uns im Rahmen der WM 2006 geschenkt wurde. Alle waren begeistert. Ich sage bis heute noch AOL Arena, weil es irgendwie so drin geblieben ist. Das hat schon funktioniert. Also alles
mehr
toll.
Namen als Punkte, die
alles toll, aber dann kommt da plötzlich der Sport ins Spiel.
Ja, und das ist offenbar störend. Mein Impuls ist, nächstes Thema, bitte. Es ist so,
das ganze Lied,
das Sie jetzt eben gesungen haben, alle Strophen, kenne ich
kommen
schon auswendig. Und die letzte Strophe lautet, noch ein Jahr zweite Liga. Und das ist, es ist so schwer zu erklären.
Wissen Sie was, wir machen jetzt mit was weiter, denn mit der nächsten These, da wird der liebe Marcel Reif auch sagen, was soll ich denn dazu noch sagen? Es ist doch eigentlich alles gesagt zu diesem Verein nach den letzten 12 Monaten. Wir schauen uns mal an, was die Kollegen von Wumms geschrieben haben zu Werder Bremen. Ich find's wunderbar. Bremen bremt wieder. Auch ein missglückter Start mit nur 4 Punkten, Herr Reif. Und eine Klatsche zu Hause gegen Paderborn. Naja. Es geht also so weiter, wie wir das jetzt seit längerer Zeit erlebt haben.
Wenn ich sage, in Hamburg braucht man sich keine Angst zu machen, weil es kommt eh, wie es ist. In Bremen hingegen, da geht die Angst um. Das ist, das dem Hamburger Modell folgt. Auf die Art setzt du dich fest. Stabil in Liga 2. Das ist das die große Problematik. Wenn du da abschmierst, musst du sehr schnell zweite Liga akzeptieren und du musst sagen, so, dann müssen wir halt den Fußball hier spielen, dann musst du in dir ruhen und dein Ding machen und schnellstmöglich sich wieder verabschieden und sagen, das war ein Besuch bei Freunden und jetzt geht's wieder dahin, wo wir hingehören. Wenn du dich allerdings auf die Art etablierst, geht die große Angst um, in der Tat, weil da gibt's die anderen Beispiele.
Und bei Werder Bremen fehlt ja auch gerade finanziell wirklich alles, um diesem Verein Stabilität zu verleihen. Es muss verkauft werden, man ist noch nicht dazu gekommen, neu zu verstärken. Mit Baumann jemand in der Verantwortung, der extrem in der Kritik steht. Viele in Bremen hatten erwartet, dass man sich auch von ihm trennen würde. Also, Werder und der HSV machen da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Und jetzt kommen wir bei der letzten These noch auf ein Thema zu sprechen, was ja am Freitag hochpoppte bei Gladbach gegen Bayern. Es geht natürlich um den Videoschiedsrichter, Videoassistenten, jeder wie er mag. Christoph Knäher aus der SZ schreibt, die Schiedsrichter sollten schon im eigenen Interesse auf das Alibi des Kölner Kellers verzichten und sich Duelle wie die von Upamecano und Thüram lieber selbst am Spielfeldrand anschauen. Herr Reif, wie ist da Ihre Position? Es gab 2 strittige Szenen, jeweils Upamecano gegen Thüram. Viele sagen, man hätte 2x Elfer geben können. Manche sagen, man hätte 1x geben müssen. Hauptkritikpunkt ist, warum geht der Schiedsrichter nicht selbst zum Schirm? Oder ist es in Ordnung, dass er sagt, wir haben ja in Köln einen, der guckt ja drauf. Warum soll ich das auch nochmal machen? Sind doch alles ausgebildete Schiedsrichter.
Nee, der Spielleiter auf dem Platz entscheidet immer noch. Und deswegen, er hat gar nicht das Alibi des Kölner Kellers. Deswegen die Formulierung, Christoph, verstehe ich nicht ganz. Er schadet sich nur selber, dass er nicht hingeht. und dass ihm nicht geholfen wird, ist ärgerlich. Dass der von in Köln nicht sagt, du pass auf, ja, das ist keine klare Fehlentscheidung, aber guck's dir doch nochmal an, alle sehen, dass du nochmal hingehst. Erstens, möglicherweise entdeckst du doch eine andere Perspektive und wenn nicht, bleibst du dabei und damit hat es sich, aber du bist der, der alle Mittel ausgeschöpft hat, um eine ziemlich spielentscheidende Szene vernünftig und angemessen zu bewerten. Aber dann machen wir es wieder auf die deutsche Art. Ja, nur bei einer glasklaren Fehlentscheidung darf der Kölner Keller. Leute, es geht doch darum, dass am Ende der Schiedsrichter auch gut aussieht, weil deswegen Alibi, der hat kein Alibi, sondern man sagt, warum bist du eigentlich nicht rausgegangen, hast du dir das angeguckt? Wie jeder normale Mensch sagt, ich kann nochmal die andere Perspektive gucken, hat er nicht gemacht und so bleibt es ein Thema und dieser war, lass ihn uns doch vernünftig verwenden und anwenden und nicht diese nur nach irgendwelchen Strichelchen gucken. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist mir zu hoch. Über die Elber können wir streiten oder nicht. Aber so wie es am Ende gehandelt wurde, war es nicht gut.
Selbst wenn er nach Ansicht der Bilder zu der Entscheidung gekommen wäre, für mich, dabei. Es gab zwar einen Kontakt, aber der ist für mich nicht ursächlich für das Stürzen von Thuram. Und nicht jeder
Kontakt ist ein Elfmeter.
Absolut.
Bleib doch dabei. Aber
ein bisschen entspannterer eigentlich und pragmatischer Umgang
wäre das.
Auch eine Erklärung hinterher, wie wir es aus Amerika kennen, wo der Schiedsrichter sich nochmal das Mikro kurz zieht und sagt, ich habe es mir angeschaut, es war ein Kontakt, aber für mich nicht ursächlich fürs Fallen.
Dann wird es ein Pfeifkonzert geben,
muss man
wie es sich gehört im Stadion, aber damit
können Schiedsrichter ja durchaus umgehen.
So, und damit hat es sich. Warum wir das nicht hinkriegen im Jahr 2021, wir wissen es nicht.
Was die DFL hinbekommen hat, ist eine Nachfolgerin für Christian Seifert, der die DFL ja 15 Jahre weiterentwickelt hat, reicher gemacht hat mit großen TV-Verträgen und besonders dann in der Corona-Zeit sich ja doch selbst ein Denkmal setzen konnte, indem er die erste Profiliga der Welt hier wieder in den Spielbetrieb zurückgeführt hat. Lange wurde gesucht, es war die große Frage, wer kommt nach Seifert und jetzt ist es Donata Hopfen geworden, ehemalige Kollegin von mir, die ich persönlich sehr schätze und hier erlebt habe bei Axel Springer in der Geschäftsführung bei Bild.de und insofern von der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch in die Richtung. Herr Reif, hat es Sie überrascht, dass der Name auftauchte und dass es Donata Hopfen am Ende auch geworden ist?
Ich kannte sie nicht so oder kenne sie nicht so gut wie Sie. Deswegen kann ich nicht sagen, wie ihr Portfolio ist. Aber offensichtlich die DFL, sagen wir mal so rum, die DFL steht nicht dafür, merkwürdige Dinge zu erfinden, sondern da, wir kommen ja gleich zum DFB nehmen.
da dürfen Sie auch noch
da machen, sind ja die Dinge nachvollziehbar. Und Christian Seifert war ja mit einbezogen in seine Nachfolge. Und da überrascht mich gar nichts. Ich wüsste auch nicht, warum. Eine Frau an der Spitze der DFL, so what? Entschuldigung, wenn sie es kann und besser kann als die anderen, die im Rennen waren und im Gespräch waren, ab dafür. Also deswegen.
Was wird aus
2021, manche Dinge erklären sich von selbst.
Was wird aus Ihrer Sicht das Thema sein, was Donata Hopfen, was die DFL, was die Bundesliga jetzt in den nächsten 2-3 Jahren am stärksten beschäftigt? Sind das ganz anfassbar die wirtschaftlichen Corona-Folgen und einfach das Vermeiden von Insolvenzen? Ist es schon die Super League? Ist es 50+1? Es ist ja einiges auf dem Tisch gerade. Also es gibt durchaus ruhigere Phasen, um da einzusteigen. Was ist für Sie die größte Herausforderung?
Das, was ich vorhin zu den Bayern gesagt habe, die Grenze des Wachstums, und Wachstum ist ein sehr positiver Begriff, die Grenze des Wahnsinns ist erreicht, es sei denn, du setzt sie nochmal 3 Stufen höher und machst den Wahnsinn mit. Wie positioniert sich eine Bundesliga im Vergleich zu einer sich entwickelnden Super League? Ich glaube, diese Super League wird kommen irgendwann mal, weil der Wahnsinn wird anderswo weitergedreht werden. Und wie lange bleibt diese Bundesliga so stabil, wie sie ist? Und ihre Zugpferde, Bayern, Dortmund, wie lange können die diesen Fliehkräften widerstehen? Das alles zusammenzuhalten und die Dinge zu konsolidieren, wird die große Aufgabe sein. Wobei, merkwürdigerweise oder dick unterstrichen, super gemacht. Du hast das Gefühl, Corona hat man perfekt gehandelt in dieser Bundesliga. Mit allem Knirschen und allen Sorgen, die sich andere mehr machen mussten als die mit dem Festgeldkonto. Aber man hat es hingekriegt und das ist eine Meisterleistung gewesen.
Absolut.
Insofern, diese Bundesliga hat was zu bieten, aber sie hat halt die Messis
Genau. Und bald auch sie hat Haaland was zu bieten, sie hat nicht so viel Geld zu bieten, aber möglicherweise hat das Gesamtpaket ja auch Anziehungskraft. So. Ich war am Samstag bei Union Berlin im Stadion und muss nochmal sagen, da geht einem einfach das Herz auf. Ja, also da sind dann 11.000 lauter als die ausverkaufte Allianz Arena und das ist was schon was ganz Besonderes ist und hoffentlich erhalten bleibt.
So, und das, glaube ich, ist der Gegenentwurf. Das wird der Gegenentwurf werden. Allerdings, Messi wird bei Union wahrscheinlich oder der nächste Messi und Haaland wird möglicherweise auch nicht zur Union wechseln. Aber wenn du sagst, pass auf, das ist nicht unsere Welt. Wir haben unsere und die ist schön und das macht Spaß. Und das ist Fußball wieder so, wie wir ihn mal kannten. Ich glaube, man kann nur die Welten nicht mehr auf Dauer zusammenzwingen. Diese Paris und City und auch Bayern und auch Dortmund und dann Union. Aber das hat seinen Wert und das macht Spaß.
Ganz am Ende sprechen wir noch kurz über den DFB. Wir haben es angekündigt. Der Spiegel hat jetzt zitiert aus dem ESECON-Bericht, dem intern beim DFB, wo es ja weiterhin darum geht, ist das Sommermärchen gekauft oder nicht. Die Bewertung von ESECON ist, dass die Indizien sehr klar dafür sprechen, dass dort Geld geflossen ist. Wir wollen aber kurz über die Entscheidung des DFB sprechen, diesen Bericht nicht von sich aus zu veröffentlichen. Dem Spiegel ist er zugespielt worden. Er hat jetzt darüber berichtet. Der DFB hat da größtmögliche Transparenz angekündigt. Und jetzt liegt so ein Dokument auf dem Tisch und man will es in die Schublade schieben. Wie passt das zusammen?
Komm, wir reden doch wieder lieber über den HSV. Beim DFB bin ich noch einen Schritt weiter. Da sage ich immer, nein, habe ich hier schon mal gesagt, mein Quantum an Fremdschämen ist ausgeschöpft bis zur letzten...
Das ist doch ein Armutszeugnis, nein, oder? Ja, also entweder lässt man ermitteln und teilt es dann mit der Öffentlichkeit oder man lässt es von Anfang an bleiben.
Du hast das Gefühl, jede Chance, wo man die Dinge
besser machen kann,
besser machen könnte und von nun an... Nee, noch nicht, beim nächsten Mal. Dieses nehmen wir noch mal mit auf die gewohnte Art und Weise.
Ja.
Trauerspiel. Mir fehlen die Argumente für irgendwas.
Dann will ich Sie an der Stelle erlösen und wir gehen zum internationalen Fußball, denn auch dort wurde gespielt und wir fangen einmal an Paris, Messi. Das Ding beschäftigt uns jetzt seit einer guten Woche und man wird es kaum glauben. Paris gewinnt auch ohne Messi 4-2 gegen Straßburg und Herr Reif, ich war auch Draxler. In der Startelf.
Wer?
Draxler mit Tor. Und nicht Alfred, sondern der Julian.
So.
Und ist da noch was drin für Draxler? Also.
Prima Spiel gemacht. Nicht nur das Tor. In Paris staunt man auch selber. Ja, er gehört noch dorthin. Das ist doch einer, der ist immer noch jung genug, um aus sich noch mehr rauszuholen.
Er lernt von den Besten da jede Woche im Training. Also es kann immer noch, das ist ja auch so ein Versprechen der Draxler, ja?
Was bislang leider noch nicht ganz aufgenommen ist. Unerfüllt, ehrlich gesagt. Weil einer mit dem Talent muss mehr aus sich machen. Und einfach nur, ich bin bei Paris, das reicht mir. Er wird seine Einsatzzeiten kriegen. Auch in Paris werden die Spiele nicht weniger werden. Insofern, wenn er so spielt wie jetzt.
Und er hat zu Hause viel zu erzählen, ne? Wie war es heute bei der Arbeit? Ja, der Messi einmal da getunnelt, dann rüber zu Neymar nochmal. Also so. Es gibt ja schlechtere Arbeitsumfelder für einen Fußballer.
Hansi Flick wird es mit Genuss gehört haben. Denn ein Draxler, der das bringt, was er kann, ist für die deutsche Nationalmannschaft durchaus ein Thema.
Wir haben Mbappé auf dem einen Foto gesehen, ist heißt, möglicherweise wird er heute seinen Wunsch äußern, zu Real zu gehen. Wir haben am Freitag schon mal drüber gesprochen. Wir können uns das beide sehr, sehr gut vorstellen, dass er geht, weil Paris froh ist über ein bisschen Geld und Messi und Neymar auch ein bisschen Raum für sich beanspruchen. Wir werden es nachher sehen. Wir bleiben dabei, Mbappé zu Real, oder?
Wir bleiben dabei und da siehst du bei Paris einer, der aus sich herauskommt, aus diesem Club herauskommt, geht, weil man einen holt in dem Alter, aus Barcelona. Ja, so ticken die Uhren da. Ich glaube, er wird gehen, weil er den Schatten sieht, den die beiden anderen Neymar und Messi werfen und Real. Wo haben die das Geld her? Die bauen gerade das Stadion für.
Finden auch immer wieder was. Wir schauen jetzt nach England, kurz zur Premier League. Wenn ich gerade von meinen 11.000 Fans bei Union erzählt habe, dann ist das, was Old Trafford los war bei Man United, dagegen nochmal was ganz anderes erreicht. 72.732 Zuschauer sahen das 5-1 gegen Leeds United. Also da wird geliefert. Sancho nur eingewechselt in der 75. Minute. Typische Einarbeitungsphase oder muss er sich auch darauf einstellen, da wirklich um seinen Platz kämpfen zu müssen, bei allem Geld, was er gekostet hat?
Solskjaer hat sich da jetzt mit viel Geld, haben sie sich jetzt den Kader so zusammengestellt, wie er sich das vorstellt. Und Leeds United, da ist Marcelo Bielsa Trainer. Dem musst du 5 erstmal einschenken. Das war ganz großer Sport. Manchester United ist mit diesem Spiel, wie ich finde, zurück in der auf der Karte wieder ganz oben. Und da wird ein Sancho in dem Kader das bringen müssen, was er kann, dann wird er spielen. Wenn nicht, wird er eine Viertelstunde spielen. Aber pass auf, noch nicht bewährt, zu früh da. Aber das, was United da jetzt im Portfolio hat, ist offenbar
Champions League tauglich. Ist ja doch ein bisschen länger her, dass Man United da eine große Rolle gespielt hat. Wir schauen in der Stadt ein weiter, Manchester City. Und da kann man sich ja gegen Schadenfreude ehrlicherweise nicht ganz wehren, nachdem sie schon den Supercup gegen Leicester verloren hatten. Jetzt erstes Punktspiel, wie man in der guten alten Kreisliga-Zeit ja noch als Formulierung gut kennt, bei Tottenham 1-0 verloren.
Und Grealish, da ist er, Grealish geholt und Kane...
Kane wurde nicht eingesetzt, was auch nochmal dafür spricht, ja, dass natürlich. Das Ding eigentlich durch ist.
Er soll weniger sich nicht trainiert, aber warum hat er weniger trainiert?
Also dann, aber was muss das für eine Genugtuung für Tottenham sein, oder? Die jetzt 1-0 zu schlagen?
Ach, wissen Sie, in meinem Alter versucht man Schadenfreude wegzutun. Das macht man eigentlich.
Ja gut, die ist hier
nicht.
Ja nicht bösartig.
Es fällt mir so schwer. Alle Gesetze, die wir für irgendwann mal für richtig hielten, gelten für City nicht. Und kein Kass und keine Fair Play und der ganze Kram, wo du denkst, Mensch, das gibt's doch, gilt alles nicht. Nein, wir kaufen, wenn wir Lust haben, kauft sich Guardiola. Ist jetzt schon über 1 Milliarde, er hat auch Spieler verkauft, aber das, was er geholt hat, war mehr als 1 Milliarde. Wie viel, was?
Milliarde was Euro. Ne?
Und dann geht's schon wieder so los. Also jetzt mal ganz im Ernst, das wird eine Saison für Pep Guardiola, wo er sehr viel von seinem Glanz verlieren kann. Und wir reden noch nicht über Champions League, denn das ist das, was...
Und ehrlich gesagt, wenn er jetzt tatsächlich auch noch Kane holt und so die Champions League gewinnen sollte, dann wird, finde ich, auch immer so ein bisschen der Makel des zusammengekauften Titels daran haften. So
wie man das jetzt in der Rückschau, die Schadenfrohen sagen, ohne Messi hättest du gar nichts gewonnen. Denn das waren die letzten Dinger, die er
gewonnen hat. Und mit Messi hätte jeder damals so dominiert. Ja, ist schon nicht, aber ist ja ein toller Trainer, Pep, auch das steht außer Frage, aber er provoziert natürlich auch dass man genauer hinschaut, ja, wer so mit dem Geld um sich wirft und den ganz großen Titel
Ende
nicht liefert.
Die Titel auch kaufen und wenn die Titel nicht kommen, stimmt was in der Rechnung nicht.
Absolut. Und dann darf man gespannt sein, ob die Scheichs auch mal in der Lage sind, bei aller ja, großen Zuneigung zu Pep Guardiola zu sagen, unser Weg endet hier etwas früher, wir holen uns da jemand anderen. Ja, das ist es im Kern gewesen von uns, Herr Reif. Wir sagen herzliches Dankeschön, dass Sie uns folgten. Würde Ihnen sehr gerne empfehlen, morgen mal reinzuschauen bei Mehmet Scholl, der nämlich das Supercup-Spiel zwischen Dortmund und Bayern hier live bei bild.de analysieren wird, unmittelbar nach dem Ende der Partie gehen wir da auf Sendung und wir haben es Ihnen vorhin gesagt, wir wollen die Sendung so beenden, wie wir sie begonnen haben, nämlich in Erinnerung an den großartigen Gerd Müller. Sein letzter großer Auftritt war im August 2013 in Hamburg in der Fischauktionshalle, als wir ihn im Rahmen der Sportbild Award Verleihung zu Gast hatten und wir das große Glück hatten, dass Gerd Müller persönlich erschienen ist und Franz Beckenbauer die Laudatio gehalten hat auf seine unnachahmliche Weise. Und mit diesen schönen Momenten wollen wir uns verabschieden. Wir sagen danke, Gerd Müller, danke für alles und Ihnen alles Gute für den Tag.
Ein Gerd Müller, der kam herein. Kennt ihr den Sprungsprop, dieses Quadrat?
Spongebob.
Schwamm.
Wo spielt er?
So hat er ausgeschaut. Dann sag ich, das kann doch kein Torjäger sein, das ist doch unmöglich. Aber was? Er kam daher wie ein Quadrat. Ja, und dann, oh shit, du. Nein, ich wollte ja nur ein bisschen, sagen wir mal, aufmuntern, die ganze Geschichte.
Danke.
Und dann hat er sich entwickelt und dann hat er natürlich uns, ja, ich würde mal das feine bayerische Wort verarscht sagen, er hat uns ja dann im Training fertig gemacht. Aber wenn man gesagt hat, der Schwarzenbeck war ja auch ein Rustikaler, ich vielleicht nicht so ganz rustikal, aber die Abwehrarbeit habe ich auch verstanden, wo die Offensive mir mehr gelegen ist, dann haben wir gesagt, jetzt mir, Katschi, so hieß er, heute hauen wir um. Und wenn er am Samstag nicht spielen kann, das ist uns wurscht, wir lassen uns nicht mehr verarschen. Was war? Ich war links gelegen, der Kantsche war rechts gelegen und der Gerd ist in der Mitte durchmarschiert und hat wieder sein Tor gemacht. Er war nicht zu fassen. Also aus diesem Quadrat ist ein wunderbarer Fußballer geworden. Aber was für mich noch viel wichtiger ist, er ist ein guter Freund. Also du bist auch in den 50 Jahren Bundesliga der für mich der wichtigste Spieler in der Geschichte.